Wohlstand für alle.
Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, wir treffen uns wieder in der Speak Easy Bar und waren tatsächlich kürzlich gemeinsam in einer Cocktailbar in Wien und haben die nach einem Drink dann wieder fluchtartig verlassen. Sie war wunderschön, die Drinks waren auch völlig okay, aber es lärmte entsetzlich.
Ja, und das ist ein Trend, der ist uns aufgefallen, der herrscht generell in so vielen Bars vor, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Also es ist einfach nicht möglich, ein ordentliches Gespräch zu führen. Und ich frage mich ja immer, sind wir die Einzigen, die sich daran stören? Weil um uns herum haben sich alle, hatte man den Eindruck, doch angeregt unterhalten. Die hatten kein Problem damit, dass man sich dann halt kräftig anschreien muss. Aber für uns war das nichts und wir sind dann an einen ruhigeren Ort geflohen.
Der auch nicht richtig ruhig war. Aber es war interessant, dass die Leute sich, ja, angeregt unterhalten, ist vielleicht zu viel gesagt. Sie rufen sich hin und wieder irgendetwas zu und lachen ein bisschen und haben so ein paar One-Liner wohl parat. Aber ein Gespräch haben sie ja nicht geführt. Das ist ja interessant, dass man eigentlich in dieser Atmosphäre überhaupt kein Gespräch führen kann. Man aber auch ja nicht dort ist, um zu tanzen. Also ich will das nochmal ganz bewusst sagen. Es gibt natürlich Örtlichkeiten, an denen man einfach tanzen kann. Und da ist sicherlich das Gespräch nicht das Richtige. Deswegen wird man mich dort nicht antreffen. Was ich nur nicht verstehe, ist, wenn man irgendwo in einer Sitzgruppe sitzt und kann dort auch zu viert oder zu 50 einen Tisch reservieren, wenn man dann nicht sprechen kann. Das ist aber etwas, was wir auch in Restaurants zunehmend haben, dass da die Musik viel zu laut gedreht ist. Ich erinnere mich an ein Lied von Reinhard May, das regte sich über die Plätschermusik am Endlosband auf, also dass überall so ein bisschen Musik an ist, so auf leise, finde ich auch schon nervtötend, aber inzwischen ist das nicht mehr Plätschermusik, sondern die ist so laut gedreht, dass man immer denkt, man sei gerade in irgendeinem Club. Und das ist etwas, was diese Verschmutzung der Welt durch Lärm ist etwas, was so kolossal schlimm geworden ist, dass ich glaube, dass auch wieder Geschäftsmodelle entstehen werden, dass man irgendwo 10 Euro mehr zahlt und dafür ist es ruhig. Also das wird wahrscheinlich das Neue sein. Ich frage mich nur, welcher Sinn ist so dahinter? Also man kann ja heute zum Beispiel Räume akustisch besser präparieren denn je. Ja, wenn man natürlich dann Restauranteröffnungen sieht, in denen alles mit Fliesen gelegt ist, man keinen Absorber hat, nirgends, ja, und dieser Schall einfach gegen die Wände knallt und wieder auf einen zurückkommt, fragt man sich schon, was haben diese Leute, die diese Bar da entwickelt haben, sich dabei gedacht? Und Ähnliches kann man ja auch in Großraumbüros oder sonst wo erleben. Ich verstehe es einfach nicht, welche sinistren Absichten dahinter sind, die Menschen mit Lärm zu foltern, und zwar allesamt.
Ich glaube, die Idee dahinter ist, es wirkt belebt, ja, wenn da Musik an ist und die ordentlich laut ist. Und anscheinend gibt es Menschen, die das in irgendeiner Form gut finden, dass das dadurch etwas Lebendiges hat. Aber es muss sie ja geben.
Die wurden dazu gemacht. Subjektivität, die entstanden ist.
Das mag ja sein, aber es ist ja verrückt genug, dass man das überhaupt mit sich machen lässt. Weil ich muss gestehen, ich fühle mich wahnsinnig gestresst dann. Also ich merke richtig, dass es einem körperlich zusetzt, dass man so sitzt und man denkt, das ist doch alles perfekt. Ja, es ist schmackhaft, es ist ein schöner Ort. Man kann da richtig genießen, man könnte ein großartiges Gespräch führen und das ist nicht möglich. Und jetzt kannst du sagen, ja, die wurden dazu gemacht, aber dass man es überhaupt mit sich klar machen lässt, ist doch schon verrückt genug, dass man sagt, das ist für einen eine lebendige Stimmung, wenn das in dieser Form laut ist. Und das ist ein Trend der letzten Jahre und ich hoffe sehr, weil so viel traue ich der Marktwirtschaft dann ja doch zu. Es mag sein, dass die Marktwirtschaft Leute zu solchem Unsinn erzieht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann ein paar klügere Konkurrenten gibt, die das für sich zu nutzen wissen und die dann wieder mehr auf Speakeasy-Bars und Ähnliches, wie wir sie hier haben, setzen werden. Und du hast es schon gesagt, da zahlt man notfalls halt etwas mehr. Ich würde ja auch sofort, also wenn zum Beispiel im
Ruhebereich... Aber diese Bar war ja sehr teuer, in der wir waren zum Beispiel.
Ja.
Ja, das stimmt. Die war ja nicht billig. Das war sicherlich eine eher teure Cocktailbar in Wien. Und trotzdem war es da so laut. Und ich will, weil ich so sagte, ja, die Leute werden dazu gemacht. Denk an die 90er Jahre. Es war völlig normal, überall in jedem Restaurant, in jeder Kneipe zu rauchen. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass Gesundheitspolitiker und so sagten, das geht so nicht weiter. Und dann hat man eben diese Nichtraucherschutzgesetze gemacht. Damals waren sich viele einig, niemals wird sich das durchsetzen, schon gar nicht in Ländern wie in Italien. Die Italiener werden sich niemals das Rauchen verbieten lassen. Und natürlich, die Italiener gehen jetzt auch raus und rauchen. Man kann dazu stehen, wie man will. Jedenfalls ist es ja interessant, dass man heute sich das auch, selbst wenn man gerne ab und an raucht, es nicht vorstellen kann, dass in Restaurants Leute sitzen und alles voll qualmen, vielleicht noch Zigarren anhaben und man selbst bestellt gerade den Salat. Also das ist heute, glaube ich, auch für Raucher kaum noch vorstellbar. Und da sieht man einfach, dass da eine neue Subjektivität entsteht. Also man hat quasi da wirklich etwas fürs Wohlbefinden getan, wenn man so möchte, mit diesen Nichtraucherschutzgesetzen. Jetzt aber malträtiert man die Menschen mit Lärm. Und das ist ja überall so. Und das ist ja doch auch interessant, dass die Leute, und das ist, glaube ich, nicht nur meiner Sensibilität geschuldet, immer lauter überall werden. Also ich finde, dass der öffentliche Raum durchsetzt ist mit zu lauten Leuten, die Bahn ist durchsetzt mit zu lauten Leuten, überall sind die Menschen zu laut. Das ist nicht in allen Ländern so, ja, aber man kann das gerade in deutschen Landen sehr deutlich beobachten, dass die laut sind. Und ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass man so unbeherrscht ist.
Und ich möchte dazu ganz klar nochmal sagen, weil du hast ja eben diese Idee angesprochen, ja, man würde ja auch mehr zahlen. Ich würde ja sofort pro Bahnfahrt, sagen wir mal, 2 Euro mehr zahlen, wenn es dafür einen Mitarbeiter geben würde, der im Ruheabteil rumläuft und jeden, der redet, ermahnt. Weil ich meine, sagen wir mal, pro Wagen gibt es dann 10 Leute, die wollen das gerne, denen ist das wichtig, dann werden insgesamt 20 Euro eingesammelt und die gehen dann da an denjenigen und der hat dann da einen ganz guten Stundenlohn. Das wäre ja Win, Win, Win. Für alle ein reines Gewinngeschäft würde ich sofort 2 Euro draufzahlen pro Bahnfahrt, damit einfach die Ruhe durchgesetzt wird. Also es gäbe doch so viele Geschäftsmodelle mit der Ruhe, Ruhecafés, Ruhebars, es wäre so viel möglich und ich glaube, man würde gerade in den Großstädten ein großes Publikum dafür finden.
Vielleicht sind die Leute aber auch gar nicht mehr so sensibel, vielleicht sind sie so abgehärtet. Ich meine, die Musik, die heute der Pop so produziert, ist ja auch nervtötend, zerstört die Ohren und dann stört es vielleicht auch gar nicht mehr, wenn sie überall zu laut ist. Also generell ist es ja in Großstädten wahnsinnig laut. Ich merke das immer, wenn ich aus meinem beschaulichen Koblenz hinauskomme und dann in Berlin beispielsweise bin, ist es sehr erschreckend, wie laut das da ist. Und deshalb, glaube ich, ist es für viele Leute so, dass sie sich längst daran gewöhnt haben und das für die Normalität halten. Es gibt ja natürlich auch Orte und Länder, denen es noch viel lauter zu sich geht und dort leben die Leute auch. Ich denke, dass das eine allgemeine Entwicklung jetzt ist hin zu einer gewissen Verrohung. Es hat doch, glaube ich, was mit einer Brutalisierung der Gesellschaft zu tun, dass man sich einfach so breit macht, auch lärmend breit macht, wie man so möchte. Und wer sich retten kann, der rettet sich dann vielleicht noch ins Luxusrestaurant oder so, ins Drei-Sterne-Lokal, da ist es dann wirklich noch ruhig. Aber sonst müssen die anderen dran glauben. Und bei den Hipster-Läden, auch da den teuren Restaurants, ist es doch inzwischen auch so. Oder Hotels, wo man schon an der Rezeption empfangen wird und man weiß nicht, geht es jetzt hier in den Darkroom ins Berghain oder gehe ich einfach nur auf mein Hotelzimmer, weil alles schon abgedunkelt ist und Bässe, wo man, also das scheint so eine ungute neue Entwicklung zu sein und insofern kann man dann sich momentan, glaube ich, nur als Individuum da rausretten, indem man sich abkapselt. Da heißt bei mir ja das Stichwort, du weißt es, Auto.
Ja, und die sorgen ja gerade in den Städten für viel Ruhe. Ich möchte nur sagen noch...
aber mit den E-Autos kommt tatsächlich Ruhe in die Stadt. Also das will ich nur mal sagen. Ja.
Nee, das ist völlig
das wäre wirklich ein großer Fortschritt. Ich bin skeptisch bei manchen Dingen in Bezug auf E-Autos, aber das ist wirklich ein Fortschritt.
Ja, das wird ein Fortschritt. Ich würde sagen, wir setzen uns dann nach Japan ab. Also wenn hier Krieg ist, dann gehen wir einfach nach Japan. Ich glaube, da ist ja, zumindest wenn man diese Videos aus Bahnen zum Beispiel sich ansieht, da bekommt man ja schon den Eindruck, dass der Ruhe nochmal ganz anders gelebt wird. Vielleicht ist es auch nur ein Klischee, vielleicht spiegelt TikTok mir da eine völlig falsche Wirklichkeit wider, aber es ist der Eindruck, den ich hatte und manche Illusionen will man sich ja auch nicht nehmen lassen. Also ich glaube, da geht's dann für uns im Kriegsfall hin, wenn wir dann fliehen müssen.
Ja, also ich weiß ja nicht, ob Japan an sich für den Kriegsfall der richtige Ort ist, weil die japanische Gesellschaft sich ja also wahnsinnig militarisiert,
Aber die haben ja
im
keine jungen
Prinzip
Leute
noch
mehr.
stärker als unsere. Ja, aber das macht ja trotzdem nichts. Das Problem haben wir in gewisser Weise ja auch und trotzdem rufen ja alle nach der Wehrpflicht und so weiter. Naja, wenn wir jetzt schon in den globalen
Ja.
Kreis getreten sind, können wir ja gleich mit einer Frage beginnen, die das Thema Globalisierung auch eigentlich wieder aufgreift.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar fragt Hanna Folgendes: Ist der Neoliberalismus am Ende? Ja, eine Frage, die wir, glaube ich, schon 20 Mal im Podcast zwar auf irgendeine Weise gestellt haben, die hier aber nochmal anders gestellt wird. Und zwar wie folgt: Viele aktuelle politische Entwicklungen sind aus einer reinen Profitlogik nicht mehr zu erklären. Etwa Kriege, Schutzzölle, Abschiebungen, Grenzkontrollen, Blockbildung und Co. Können wir davon sprechen, dass sich der Kapitalismus im Umbruch befindet und in eine neue nationalstaatliche Phase übergeht? Viele spricht dafür. Und trotzdem erleben wir weiterhin klassische neoliberale Kahlschläge des Sozialstaats. Wie würdet ihr diese Entwicklung interpretieren?
Ja, das ist sehr richtig beobachtet, denn tatsächlich, wenn man einmal an so etwas wie den Washington-Konsensus denkt oder wenn man überhaupt über Freihandel nachdenkt, ist natürlich so etwas wie Krieg, ist der Schutzzoll, sind massive Grenzkontrollen, alles hinderliche Maßnahmen und man kann sich ja ausdenken, wenn die Grenzkontrollen verschärft werden in Europa, was das bedeutet, zum Beispiel für die Binnenwirtschaft. Also gibt es tatsächlich da einen Umbruch und es gibt einen Übergang zu einem stärkeren nationalstaatlichen Denken oder man denkt in Blöcken, dann der Block EU oder vielleicht auch noch der NATO-Block, das wird man ja künftig sehen. Was man beobachten kann, ist ja, dass sich gerade im Silicon Valley sehr viel tut. Es gibt sowohl den Microsoft-Anwalt Brad Smith, der schon vor ein paar Jahren dazu aufrief, nicht mehr den Staat als Feind zu sehen, wenn man Unternehmer ist, sondern als Verbündeten. Und Alexander C. Karp, der Mitgründer von Palantir, gemeinsam gegründet mit Peter Thiel, hat ja jetzt in einem Buch The Technological Republic auch dazu aufgerufen, lasst diese Consumer Electronics sein, wir brauchen nicht noch irgendeine Dating-App, ihr müsst euch auf Sicherheit, auf das, was der Staat wirklich braucht und was die nationale Identität stärkt, schreibt er tatsächlich, konzentrieren. Ich habe das ja mit Stefan im Salon der neuen Zwanziger sehr ausführlich besprochen, dieses Buch. Und wenn man sich das ansieht, dann ist das ja etwas, was erstmal wie eine Abkehr vom Neoliberalismus aussieht. Denn der Neoliberalismus ging ja von einem schlanken Staat aus und die Unternehmer sind eher dem Staat feindlich gesinnt, beziehungsweise der Regierung feindlich gesinnt, wenngleich die Unternehmer schon auch den Staat brauchen, dass er die Deregulierung ermöglicht. Denn auch die Deregulierung ist ja eine Regulierung. Nun ist es aber so, dass eigentlich so etwas wie ein Staatskapitalismus wiederkehrt. Oder man könnte auch sagen, vielleicht so eine Art keynesianischer Kriegskapitalismus. Kapitalismus,
Ja.
gegen den die Unternehmen jetzt, die zum Beispiel Sicherheitssoftware oder so etwas herstellen, Gesichtserkennungssoftware wie Palantir, überhaupt nichts haben. Im Gegenteil, sie brauchen ja den Staat als ihren ersten Auftraggeber, um überhaupt in großer Stückzahl produzieren zu können, etc. Die sind also darauf angewiesen, dass der Staat plötzlich wieder mächtige Summen mobil macht. Und das können wir nicht nur in den USA erleben. In China ist das schon länger so, auch nochmal bezogen auf ganz andere Bereiche, zum Beispiel die grüne Transformation. Aber wir sehen das natürlich auch in der EU mit den erhöhten Militärausgaben, die man anstrebt. Oder wir sehen es natürlich auch in Russland, wo man das tut. Und zugleich haben wir aber noch so einen Elon Musk, der Doge macht und der den schlanken Staat will, der entbürokratisieren will. Was man aber da auch nicht vergessen sollte, ist, dass jemand wie Elon Musk natürlich auch sich mit dem Staat verkoppelt hat. Das ist ja etwas Neues. Dass der quasi da jetzt im Weißen Haus, im Oval Office ein- und ausgeht, bedeutet natürlich, dass er sich auch vom Staat direkt etwas erhofft. Er zerschlägt da irgendwelche Ämter und so etwas. Aber selbst würde er natürlich auch am liebsten Direktinvestitionen von Donald Trump haben. Und Ähnliches ist ja schon in Aussicht gestellt. Kurzum, ich glaube, wir erleben tatsächlich einen Protektionismus und eine neue nationalstaatliche Phase, die aber nicht alle neoliberalen Paradigmen über Bord wirft, sondern gerade da, wo es um Soziales geht, um das, was Bürokratie und Institutionen ausmacht, ist man bereit, die Axt anzusetzen oder bleiben wir im Bilde, die Kettensäge. Insofern vermischt sich jetzt gerade eine neoliberale Sozialpolitik mit einer keynesianischen Kriegspolitik. Und wenn wir ansehen, was jetzt geplant ist für Europa und für Deutschland, können wir ja auch sehen, von einer keynesianischen Sozialpolitik kann da wenig die Rede sein, wohl aber von einer keynesianischen Kriegspolitik.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als zweistündigen Speakeasy-Bar diskutieren Wolfgang und ich darüber, was für Videospiele wir selbst gerne kreieren würden, ob es im Sozialismus noch Gefängnisse braucht und es geht darum, ob man bei der Kapitalismuskritik einen Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen machen sollte. Diese und viele weitere Fragen diskutieren wir hinter der Paywall. Ihr könnt uns per Patreon, Steady und Apple Podcasts abonnieren, um diese Episode zu hören. Vielen Dank für eure Unterstützung.